Ja, wir wollen dann jetzt zu dem zweiten Teil kommen, dieses Überblicks über das Buch der Chroniker, den mehr historischen Teil nach diesen ersten Kapiteln. Ich möchte zu Beginn so als Rahmen ein paar Verse lesen aus diesem Buch, die ich da hingeschrieben habe, aus dem ersten Buch der Chroniker, Kapitel 10. Ab Vers 13. Und so starb Saul wegen seiner Treulosigkeit, die er gegen den Herrn begangen hatte, bezüglich des Wortes des Herrn, das er nicht gehalten hatte, und auch weil er eine Totenbeschwörerin aufsuchte, um sie zu befragen. Aber den Herrn befragte er nicht, darum tötete er ihn und wandte das Königtum David, dem Sohn Isais, zu. Und ganz Israel versammelte sich zu David nach Hebron, und sie sprachen: Siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Und früher, schon als Saul König war, bist du es gewesen, der Israel aus- und einführte. Und der Herr, dein Gott, hat zu dir gesagt: Du sollst mein Volk Israel weiden, und du sollst Fürst sein über mein Volk Israel. Und alle Ältesten Israels kamen zum König nach Hebron, und David schloss einen Bund mit ihnen in Hebron vor dem Herrn. Und sie salbten David zum König über Israel nach dem Wort des Herrn durch Samuel. Und dann aus Kapitel 29, am Ende des Buches, Vers 22 in der Mitte. Und sie machten Salomo, den Sohn Davids, zum zweiten Mal zum König und salbten ihn dem Herrn zum Fürsten und salbten Zadok zum Priester. Und so setzte sich Salomo auf den Thron des Herrn als König an seines Vaters David statt. Und er hatte gelingen und ganz Israel gehorchte ihm. Vers 26, so regierte David, der Sohn Isais, über ganz Israel, und die Tage, die er über ganz Israel regierte, waren 40 Jahre. In Hebron regierte er 7 Jahre und in Israel, in Jerusalem, regierte er 33 Jahre. Und er starb in gutem Alter, satt an Tagen, Reichtum und Ehre. Und Salomo, sein Sohn, wurde König an seiner Statt. Diese Verse bilden sozusagen den Rahmen dieses Buches, dieses zweiten Teiles, zu dem wir jetzt kommen. Wie gesagt, die Regierung Davids, das Ganze beginnt, wie wir gelesen haben, damit, dass Saul stirbt und dann das Königtum Davids geschildert wird. Und diese Gliederung hatten wir ja schon vorher. Und es endet dann auch mit dem Tod Davids und dem Übergang auf Salomo. Etwas zu dem Ende Sauls, Kapitel 10, was wir eben gelesen haben. Gott teilt uns hier mit, warum Saul das Königtum verliert und letztlich auch stirbt. Einmal, da, so wie es hier genannt wird, wegen seiner Treulosigkeit, weil er den Auftrag des Herrn, den Gott ihm gegeben hatte, nicht befolgte, ungehorsam gewesen war. Das liest man ja vorher schon in den Büchern Samuel und Könige, dass Gott ihm das Königtum wegnimmt. Aber außerdem wird hier noch hinzugefügt, dass ein weiterer Grund der war, dass Saul dann am Ende seines Königtums zu einer Totenbeschwörerin, zu einer Wahrsagerin gegangen war, um dort Hilfe zu bekommen. Auch das ist etwas, was Gott ihm zum Vorwurf macht, dass er nicht den Herrn fragt, sondern sich Satan zuwendet. Das führt letztlich zu seinem Tod durch Gottes Urteil. Und das Königtum geht an David über. In den Kapiteln 11 und 12 werden uns dann David und einige seiner Anhänger gezeigt. Aber mir geht es jetzt nur um einen Punkt. Am Anfang von Kapitel 11, wir haben das gelesen, macht ihn das Volk zum König. Das ganze Volk, wenn man die Geschichte in Samuel liest, dann waren es erst nur die zwei Stämme, die ihn zum König gesalbt hatten. Da wurde noch ein Gegenkönig eingesetzt, Isboset. Aber später kommen die 10 Stämme auch und machen ihn zum König. Und wenn man sich anguckt, was sie da als Begründung angeben, dann sagen sie erstens: Wir sind dein Gebein und dein Fleisch. Das heißt, wir sind also dasselbe Volk. Außerdem, schon früher bist du es gewesen, der, also noch gar nicht König war, als Saul noch König war, der die Siege für Israel errungen hat. Und drittens, ganz wichtig, der Herr, dein Gott, hat zu dir gesagt, du sollst König sein. Wir sehen ja eine Sache, die auffällig ist. Ich stehe da zwar ganz klein, weil da nicht mehr so viel Platz war, aber ist trotzdem wichtig. Sie wussten es ganz genau, hatten aber nicht danach gehandelt. Sie sagen also im Prinzip, wir wussten die ganze Zeit, dass du der König, der rechtmäßige König bist. Aber das haben sie vorher auch gewusst. Sie haben es nur nicht getan. Sie haben sich damals noch gegen David gewandt, als die zwei Stämme ihn zum König machten. Und jetzt müssen sie eingestehen, eigentlich wussten wir das immer, dass du der König bist, weil Gott das gesagt hat, weil wir das erlebt haben und außerdem, weil du der Mann unser Fleisch und Gebein bist. Das ist auch etwas für uns, dass wir manchmal zugeben müssen, wenn wir aufrichtig sind, dass wir Gottes Gedanken genau kennen, aber trotzdem nicht danach handeln. Hier kommt das Volk nach einer gewissen Zeit zu der Einsicht und ändert ihr Verhalten, macht ihn zum König. In dem Zusammenhang noch ein schöner Satz, den ich da rechts stehen habe. Du sollst mein Volk Israel weiden und du sollst Fürst sein über mein Volk Israel. Das hatte Gott gesagt. Das heißt, nach Gottes Gedanken war der König David Fürst, König, Führer seines Volkes. Aber er war, und das steht an erster Stelle, er war der Hirte dieses Volkes. Du sollst mein Volk Israel weiden. David hat sich auch immer so verstanden als Hirte dieses Volkes. Wir werden das später noch einmal sehen, dass David darauf Bezug nimmt, ich werde das dann nochmals zeigen, dass er sozusagen der Hirte war und dieses Volk die Schafe, die er weiden sollte. Und das ist auch neutestamentlich nicht anders. Leitungsaufgaben im Volke Gottes sind in erster Linie Hirtendienst, mit einem Hirtenherzen auszuführen zum Wohle des Volkes Gottes. Wir kommen jetzt zu Kapitel 13, ein ganz entscheidendes Kapitel, was die Bundeslade betrifft. Ich möchte gerne, ich kann ja nicht alles da hinschreiben, etwas lesen aus diesem Kapitel. 1. Chroniker 13, Vers 1. Und David beriet sich mit den Obersten über 1000 und über 100, mit allen Führern. Und David sprach zu der ganzen Versammlung Israels, wenn ihr es für gut haltet und wenn es vom Herrn, unserem Gott, ist, so lasst uns überall umhersenden zu unseren übrigen Brüdern in allen Landen Israels und mit ihnen zu den Priestern, zu den Leviten, in den Städten ihrer Bezirke, dass sie sich zu uns versammeln. Und wir wollen die Lade unseres Gottes zu uns herüberholen, denn wir haben sie in den Tagen Sauls nicht befragt. Vers 6. Und David und ganz Israel zogen hinauf nach Baale, nach Kedar-Jearim, das zu Juda gehört, um von dort die Lade Gottes des Herrn heraufzuholen, der zwischen den Cherubim thront, dessen Name dort angerufen wird. Und sie führten die Lade Gottes auf einem neuen Wagen aus dem Haus Abinadabs weg. Vers 9. Und als sie zur Tenne Kidon kamen, da streckte Ussa seine Hand aus, um die Lade anzufassen, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Ussa und er schlug ihn, weil seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte, und er starb dort vor Gott. Wir haben hier ein ganz wichtiges Kapitel in der Geschichte im Leben Davids, das uns etwas zeigt, was gerade jetzt ein Schwachpunkt Davids ist, dass er nämlich die Abhängigkeit von seinem Herrn verliert. Wird sich in manchen Geschichten zeigen. Es ist interessant, dass David, als er verfolgt wurde, besonders durch seine Abhängigkeit von Gott auffiel. In dem Augenblick, wo er König wurde, in dem Augenblick, wo es ihm wohl ging, ließ das nach. Und die schwersten Sünden Davids passieren in dieser Zeit und nicht vorher. Ein Ausleger der Schrift hat einmal geschrieben, Zeiten des Wohlstandes machen nur deutlich, dass der Gläubige nicht in der Lage ist, sie zu genießen, ohne dass sie ihm zur Versuchung werden. Und da ist was dran. In Zeiten der Schwierigkeiten, in Zeiten der Not, da braucht uns niemand zu sagen, dass wir den Herrn nötig haben. Aber wenn es uns gut geht, dann können wir sehr schnell auch unabhängig werden. Und selbst, und das sehen wir jetzt auch hier bei David, selbst ein gutes Motiv, selbst eine gute Absicht kann und darf uns nicht unabhängig machen. Dass David die Bundeslade nach Jerusalem holen wollte, das war natürlich eine gute Sache, vom Grundsatz her. Da gehörte sie hin. Aber sollte man nicht den Gott Herrn fragen vorher? Wenn ihr es für gut haltet und wenn es von dem Herrn, unserem Gott, ist. Man beachte die Reihenfolge, nicht? Wenn ihr das für gut haltet, ich sage das mal mit meinen Worten, und Gott das dann noch gegenzeichnet, dann können wir das ja mal machen. Es geht doch entscheidend darum, was Gott dazu sagt, nicht ob wir das für gut halten, sondern ob das wirklich Gott so will. Wir wollen die Lade unseres Gottes zu uns herüberholen, ohne dass sie den Herrn gefragt haben. Und ohne dass sie, die Abhängigkeit vom Herrn zeigt sich ja auch darin, dass wir Gottes Wort untersuchen und uns danach ausrichten. Hier nämlich in diesem Fall, wir werden nachher noch einen anderen sehen, in diesem Fall tut David sogar etwas, was er hätte wissen müssen, dass es falsch ist, ohne dass er den Herrn dazu nochmal fragen musste, weil er Gottes Wort hatte. Was macht David? Wir haben das gelesen. Er baut einen neuen Wagen, auf dem er die Bundeslade nach Jerusalem holt. Wie ist er denn darauf gekommen? Nun, hatten die Philister doch auch gemacht, oder? Ja, hatten die Philister auch gemacht. Aber weißt du, die Philister, die können manches machen, ohne dass Gott eingreift, was du und ich noch lange nicht machen können. Weil Gott davon ausgeht, dass wir sein Wort kennen. Die Welt wird Gott einmal richten, wenn die Zeit gekommen ist. Aber das Gericht fängt an am Hause Gottes. Uns wird der Herr in seiner Erziehung jetzt schon mit uns handeln. Das haben wir eben auch gesehen, dass wenn wir uns nicht nach dem Wort richten, dann kann das Erziehungswege zur Folge haben. Er holt den neuen Wagen, um die Bundeslade zu holen. Es ist schon fast makaber, dass die Philister dem Herrn in Anführungszeichen mehr Freiheit gegeben haben als David. Die Philister hatten immerhin die Kühe laufen lassen einfach. Mal gucken, wo die hinlaufen. Während wir bei David finden, da gab es einen, der lief vor der Wagen her und einer lief daneben her, der Ussa, damit die genau wusste, wo sie herlaufen musste. Das war alles organisiert. Aber Gott hatte doch darüber etwas anders gesagt. Kommen wir gleich zu. Und dann passiert diese Begebenheit, wo ich immer wieder erlebe, dass wenn das Gläubige, das Geschwister, die das lesen, so ein bisschen unwillig werden. Das geht doch nicht. Was macht Gott denn da? Nicht? Da reißen sich die Rinder los und dann packt der Ussa die an und dann muss der auf einmal sterben. Sollte der denn die Bundeslade da umkippen lassen? Meinst du, die wäre umgekippt? Ich glaube das nicht. Was war denn mit der Bundeslade, als die Philister sie in den Tempel Dagons gestellt haben? Da lag die komische Figur jeden Tag auf der Erde. Wer hat das denn gemacht? Da waren keine Menschenhände für nötig, das macht Gott selbst. Gott wird schon für seine Ehre eintreten. Aber wir lesen hier, wir sehen hier, sie führten die auf einem neuen Wagen und dann fasst er die Lade an und muss sterben. Beides ist ein Verstoß gegen 4. Mose 4, Vers 15. Damit ihr das jetzt nicht aufschlagen braucht, wenn ich mich nicht täusche, steht das hier jetzt. Und wenn Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Lagers das Bedecken des Heiligtums und aller Geräte des Heiligtums beendet haben, so sollen danach die Söhne Kehats kommen, um es zu tragen, damit sie das Heilige nicht anrühren und sterben. Gott hatte ganz klar zwei Dinge festgelegt. Erstens, die Bundeslade mussten die Leviten auf den Schultern tragen. Kein neuer Wagen. Das war die Vorschrift Gottes. Und außerdem, die wurde vorher bedeckt, weil die Leviten sie nicht einmal anrühren durften, sonst würden sie sterben. Und genau das tut Ussa. Er fasst die Bundeslade an, was Gott ausdrücklich untersagt hatte. Wenn wir daran denken, dass die Bundeslade ein Bild ist von der Gegenwart Gottes inmitten seines Volkes, dann sagt Gott, die Leviten, die in der Gegenwart Gottes Dienst tun, die müssen die Last empfinden auf ihren Schultern. Das können die sich nicht leichter machen. Das ist eine Verantwortung, die sie haben und die muss man spüren. Die trägt man auf den Schultern. Neue Wagen, da wird alles menschlich organisiert. Da ist der Herr und sein Geist nicht mehr wirksam. Da hat man alles vorher geplant. Später, wenn sie die Bundeslade dann doch holen, wer die Geschichte kennt, der weiß, dass sie alle paar Meter stehen bleiben und opfern Opfer für Gott. Das hätten sie mit dem neuen Wagen nicht gemacht. Der wäre einfach durchgefahren. Das wäre doch viel effizienter gewesen, oder? ja, wir können selbst im Werk des Herrn so effizient werden, dass wir die Zeit der Stille und Anbetung vor Gott verlieren. Aber das ist nicht das, was der Herr will. Und David übersieht das, David richtet sich nicht danach, mit den entsprechenden Folgen. Und das Ergebnis, das erste Ergebnis, wir werden nachher noch ein schöneres sehen, aber das erste Ergebnis ist ein Ergebnis, das kennen wir alle gut, oder? Wenn wir etwas meinen, tun zu müssen und der Herr eingreift und da wird nichts draus, dann sagen wir, ja, dann lasse ich es ganz sein, dann mache ich jetzt gar nichts mehr. Oder kennst du sowas nicht? Also wird die Bundeslade nicht mehr nach Jerusalem geholt, jetzt wird sie weggebracht und zwar am Ende von Kapitel 13, Vers 14, die Lade Gottes blieb bei der Familie Obed-Edoms in seinem Haus 3 Monate und der Herr segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte. Jetzt bringt er das Haus, die Bundeslade in das Haus Obed-Edoms, da bleibt sie zuerst mal und Gott segnet dieses Haus. Wenn ihr noch in eurem Kurzzeitgedächtnis euch an vorhin erinnern könnt, da hatten wir diesen Obed-Edom schon mal gehabt. Da waren seine Nachkommen bei den Leviten dadurch gekennzeichnet, dass sie tüchtige Männer waren, fähig zum Dienst. Das war derselbe Obed-Edom, den wir hier haben. Gott hat den Segen auf dieses Haus gelegt, die bereit waren, die Bundeslade, dieses Symbol der Gegenwart des Herrn, in ihr Haus zu nehmen. Der Segen lag auf diesem Hause und David geht erst einmal ohne die Bundeslade nach Hause. In Kapitel 14 kommen wir jetzt zu Davids Sieg über die Philister. Das ist wieder ein schönes Kapitel. Nachher, der Anfang ist nicht ganz so. Aber da wird jetzt was gesagt am Anfang von Kapitel 4, in Versen 3 bis 7, über Davids Frau. Und ich habe schon gesagt, dieses Buch Chroniker ist das Buch der Gnade Gottes, wo du manches nicht findest, was im Alten Testament steht, in anderen Büchern. In Chroniker findest du keinen Hinweis auf 5. Mose 17. Da hatte Gott was gesagt über diesen Punkt. Ganz interessant. 5. Mose 17, Vers 17. Da spricht Gott von einem, wenn das Volk einen König haben würde, und er, der König, soll nicht viele Frauen haben, dass sein Herz sich nicht abwende, und Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen und so weiter. Gott hatte, interessant, schon im 5. Buch Mose, wo er überhaupt nicht davon gesprochen hatte, dass sie einen König haben sollten, da kommen sie ja später selbst drauf, sie wollten einen haben, aber schon im Gesetz hat Gott gesagt, wenn mal so ein Zeitpunkt kommt, wo ihr einen König haben wollt, dann soll er sich die Frauen nicht mehren. David hat sich da nicht dran gehalten. Sein Sohn Salomo folgt dem Beispiel seines Vaters, geht noch viel weiter. Das heißt, in der Bibel von ihm erliebte 1000 Frauen, wie immer das geht. Aber so steht es da. Und das ist auch für uns eine ernste Botschaft, unsere Kinder. Wenn wir von den Wegen des Herrn abweichen, werden unsere Kinder noch einen Schritt weiter gehen. Das muss David auch erleben. Aber hier, er nimmt mehrere Frauen, obwohl Gott was anders gesagt hatte. In Chroniker fehlt auch die Aufzählung aus 2. Samuel 3. In 2. Samuel 3 ist schon einmal eine Aufzählung von David und seinen Frauen und seinen Söhnen damals. Hier, das ist die zweite Aufzählung. Und wenn wir die beiden vergleichen, dann sehen wir wieder, warum das nicht in Chroniker steht. Ich habe die hier nebeneinander stehen. Die Stelle in 2. Samuel, da werden seine Frauen und seine Söhne erwähnt. Und dieses Buch, Samuel König, ist das Buch der menschlichen Verantwortung. Da kommen 3 Söhne drin vor. Amnon, Absalom und Adonija. Das sind die 3 Söhne, die David und seiner Familie mehr als ein Problem beschert haben. Amnon war der Mann, der seine Halbschwester vergewaltigte. Absalom und Adonija waren die Söhne, die ihren eigenen Vater vom Thron stoßen wollten. Die beide einen Aufstand gegen ihren Vater gemacht haben. Aber das steht nicht bei Chroniker, weil Chroniker das Buch der Gnade Gottes ist, da kommt das nicht vor. Nicht auch, weil Gott das verheimlichen will, es steht ja in Gottes Wort, sondern hier haben wir die andere Aufzählung. Später noch weitere Frauen und andere Söhne. Da stehen 2 andere Namen. Da stehen Nathan und Salomo. Und diese beiden Söhne, die tauchen im Neuen Testament auf. Und zwar in den Geschlechtsregistern des Herrn Jesus. Wir haben im Neuen Testament zwei Geschlechtsregister des Herrn Jesus. Das eine steht in Matthäus, es ist das Geschlechtsregister über Josef. Und da steht, Isai zeugte David den König, David aber zeugte Salomo. Da geht das Geschlechtsregister über Salomo bis auf den Herrn Jesus. Da fehlt natürlich was zwischen, ich habe die nicht alle hingeschrieben. Dann kommt am Ende der Herr Jesus. Bei Lukas haben wir das Geschlechtsregister über Maria und das geht rückwärts. Das fängt mit dem Herrn Jesus an und da steht dann des Nathan, des David, des Isai. Das geht über einen anderen Sohn Davids, über diesen Nathan, ebenfalls auf den Herrn Jesus. So sehen wir die wunderbare Tatsache, dass die Abstammung des Herrn Jesus von David als der Sohn Davids über beide Linien sozusagen zurückverfolgt wird, über zwei verschiedene Söhne Davids, dann in David wieder zusammenkommen, der Jesus als der Sohn Davids. Und diese beiden Söhne sind die, die jetzt hier im Buch der Chroniker besonders erwähnt finden. Nur mal ein kleiner Hinblick, wie chaotisch das in Davids Familie halt so aussah. Der hatte also nun verschiedene Frauen. Angel hier von Michael, Töchter Sauls, Abigail, Ainoa, Maaka und so weiter bis Bathseba. Und dann die ganzen Kinder, die daraus hervorkamen. Und später so manche Konflikte in dieser Familie ausgelöst haben. Wir finden deutlich, dass nur am Rande, dass Gott am Anfang der Schöpfungsordnung ganz klar gesagt hat, dass die Ehe mit einer Frau das ist, was Gottes Gedanken entspricht. Im Alten Testament finden wir dann, dass Gott, angefangen bei Lamech, selbst bei Männern wie Abraham und so weiter, es ertragen hat, sage ich mal, dass sie mehr als eine Frau hatten. Aber wenn du unter diesen Ehen eine suchst, die glücklich war, dann zeig mir die mal, ich habe keine gefunden. Also das waren alles irgendwo notvolle Geschichten, die dabei hervorkamen. Aber hier bei David sehen wir jetzt im Buch der Chroniker nur die Seite der anderen beiden Söhne, die dort eine Rolle spielten. Aber dann geht es eben in diesem Kapitel um den Sieg über die Philister. Und da finden wir etwas Wunderbares. In Vers 8 bis 12 kommt die erste Situation. Die Philister ziehen herauf gegen David. Was macht David? Und David befragte Gott: Soll ich gegen die Philister hinaufziehen und wirst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu ihm: Zieh hinauf. Hier tut David genau das, was er vorher bei der Bundeslade nicht gemacht hat. Er fragt Gott. Und es ist so schön zu sehen, wenn einer Erfahrung mit Philistern hatte, dann war das David. Er hatte Goliath erschlagen. Er hatte schon, als er noch nicht König war, mehrere Siege über die Philister errungen. Er hätte auch sagen können, also das schaffen wir auch noch. Ich habe schon so viele Philister geschlagen, die werden wir auch noch hinkriegen. Aber er tut es nicht. Er stützt sich nicht auf seine Erfahrung, sondern er fragt den Herrn. Und dann kommt in dem nächsten Abschnitt, Vers 13 bis 16, eine nahezu identische Situation. Die Philister kommen wieder in dasselbe Tal, genau dieselbe Situation. Hätten wir doch nicht sagen können, na, das ist ja klar, haben wir vorhin so, machen wir genauso. Ist doch genau dasselbe wieder. Aber nein, es heißt, David befragte Gott wieder. Und jetzt passiert was ganz Merkwürdiges. Und Gott sprach zu ihm: Du sollst nicht hinaufziehen. Genau dieselbe Situation, aber jetzt sagt Gott auf einmal etwas völlig anders. Er sagt zu ihm: Warte, bis du das Rauschen in den Blättern der Bakerbäume hörst. Ganz merkwürdige Situation, da steht David mit seiner hochgerüsteten Armee und Gott sagt: Warte. Ganz schön ruhig sein, bis du das Rauschen in den Blättern der Bäume hörst. Schon der Prophet musste lernen, dass die Stimme Gottes manchmal ein leises Säuseln ist. Wir lernen hier positiv von David einmal seine vorbildliche Abhängigkeit in diesem Fall. Und wie wir am Anfang gesagt haben, immer dann, wenn das Gehorsam gegenüber Gott gezeigt wird, ruht der Segen Gottes darauf. David stützt sich nicht auf seine Erfahrung, wenn man jünger ist, ist vielleicht die Gefahr, dass man sich auf seine Kraft stützt. Wenn man älter geworden ist, vielleicht auf seine Erfahrung. Aber beides hilft uns nichts, wenn wir nicht in Abhängigkeit vom Herrn sind. Und wir lernen außerdem, dass es im Werk Gottes keine Routine gibt. Ja, haben wir doch immer so gemacht, nicht? Aber diesmal sollten sie es anders machen. Das, was Gott vielleicht vorgestern uns gezeigt hat als den Weg, das mag übermorgen nicht der Weg sein. Selbst wenn die Situation so ähnlich aussieht. Wir wollen uns nicht verleiten lassen, diese Abhängigkeit von Gott irgendwie zu vernachlässigen und uns auf andere Dinge zu stützen. Kapitel 15 und 16, die Bundeslade kommt nach Jerusalem. Ja, sie kommt doch noch. Erst war sie ja einige Monate im Hause Obed-Edoms. Und jetzt sagt David, damals sprach David, die Lade Gottes soll niemand tragen als nur die Leviten. Denn sie hat der Herr erwählt, um die Lade Gottes zu tragen und seinen Dienst zu verrichten in Ewigkeit. David hat seine Lektion gelernt. Jetzt sagt David, wir holen die doch. Aber jetzt holen wir sie so, wie Gott das gesagt hat. Die Leviten sollen die Lade des Bundes tragen. Und wenn wir uns die Frage stellen, ob David das gesehen hat, verstanden hat, dann wird das hier deutlich. Er sagt, denn weil ihr es das vorige Mal nicht tatet, so machte der Herr, unser Gott, einen Bruch unter uns, weil wir ihn nicht suchten nach der Vorschrift. Ja, David hat begriffen, wo der Fehler lag. Er hatte sich nicht nach Gottes Wort gerichtet. Er hat es anders gemacht, wie er sich das so dachte. Und das Ergebnis war verheerend gewesen. Und dann heißt es in Vers 26 dieses Kapitels, und es geschah, da Gott den Leviten half, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, so opferten sie 7 Stiere und 7 Widder. Da Gott den Leviten half. Ich kann mir vorstellen, vielleicht, dass die Leviten ganz schön Angst hatten. Ob wir jetzt auch alle tot umfallen? Der Ussa da, und jetzt sollen wir die Lade, sollen wir das wirklich machen? Aber Gott half ihnen auf diesem Weg. Sie taten das sicher in einer gewissen Ehrfurcht auch, in dem Bewusstsein, was geschehen war, als einer von ihnen diese Ehrfurcht vermissen ließ. Aber Gott hilft ihnen. So wie wir das vorhin bei Pinhas gesehen haben, wo es hieß, der Herr war mit ihm, auch hier Gott hilft den Leviten. Und das ist auch für uns so. Wenn wir vorhin gesagt haben, Levitendienst im Neuen Testament, das ist der Dienst in dem Volke Gottes, da wo der Herr seine Gegenwart verheißen hat, da wo die Bundeslade bildlich gesprochen ist, dann spürt man die Verantwortung auf den Schultern. Aber andererseits ist Gott auch da, den Leviten zu helfen, dieser Verantwortung zu entsprechen. Das ist nicht etwas, was wir aus uns selbst heraus können. Gott will sehr wohl, dass wir das empfinden. Aber dann dürfen wir uns auch auf seine Hilfe stützen in der Ausübung dieses Dienstes. Dann kommt die Bundeslade nach Jerusalem. Ganz Jerusalem ist auf den Straßen, als die Lade kommt. Ganz Jerusalem? Nein, eine Frau nicht. Die guckt nur aus dem Fenster. Michal, die Tochter Sauls, sie verachtet ihn in ihrem Herzen. Auch hier wieder, Chroniker, das Buch der Gnade Gottes, du liest nur diesen einen Vers über die ganze Begebenheit. Wenn du das mal in 2. Samuel nachliest, da steht noch ein bisschen mehr. Da gibt es noch ein Gespräch zwischen David und seiner Frau und eine Konsequenz. Da steht noch, dass sie ihm in einem gewissen Sarkasmus sagt, du hast dich heute aber besonders verherrlicht, dass du dich da vor den Mägden so entblößt hast und so weiter. Und da sagt David ihr diesen schönen Satz, weißt du, vor dem Gott, der mich vor deinem Vater erwählt hat, vor dem will ich noch niedriger werden und mich noch mehr demütigen. Aber die Mägde, von denen du geredet hast, die werden mich ehren. Und Michal hatte kein Kind bis zum Tage ihres Todes, ist der letzte Vers über sie. Aber das wird hier alles nicht erwähnt. Eine Sache steht hier, die in Samuel mindestens 3-mal steht. Michal, die Tochter Sauls. Sie wird ja nicht die Frau Davids genannt, obwohl sie das war. Die Tochter Sauls, das war sie und das blieb sie ihr Leben lang. Sie verstand nicht, was David wirklich bewegte. Sie war wie Saul, ein Ungläubiger, ein Mann des Fleisches. Sie hätte sich gut vorstellen können, als Frau des Königs da mit ihm in Herrlichkeit zu stehen. Und solange er die Priesterkleider trug, die königlichen Kleider trug, war das alles schön und gut. Aber jetzt in diesem leinen Ephod da vor der Bundeslade zu tanzen, da hatte sie kein Verständnis für. Aber hier, wie gesagt, im Buch der Chroniker lässt Gott das mit bei diesem einen Vers bewenden und geht nicht weiter auf diese traurige Begebenheit ein. Dafür, das gibt es dann bei Samuel nicht, dafür gibt es ein ganzes Kapitel, Kapitel 16, über diesen Lobpreis Gottes bei dieser Gelegenheit, als die Bundeslade geholt wird. David setzt die Sänger ein in diesem 16. Kapitel und David gibt ihnen auch einen seiner Psalmen an die Hand sozusagen. Vers 7 von Kapitel 16 heißt es: Damals an jenem Tag trug David zum ersten Mal Asaf und seinen Brüdern auf, den Herrn zu preisen. Und dann kommt ein solcher Lobpreis, den David selbst geschrieben hat, den er jetzt sozusagen diesen Sängern an die Hand gibt und sagt: Jetzt, wo wir den Herrn wieder in unserer Mitte haben, wo wir ihn zurückgeholt haben, da wollen wir ihm Lob singen, wie sich das gehört, wie er das wert und würdig ist. Wir sind noch nicht am Ende der Entwicklung, es gibt noch keinen Tempel, es gibt noch diese seltsame Situation, ich habe gefragt, warum das so ist, wir wissen es nicht, Gott sagt uns das nicht, dass die Bundeslade jetzt in Jerusalem ist, während sich die Stiftshütte immer noch in Gibeon befindet, ganz woanders. Wir waren gar nicht mehr zusammen. Aber der Tempel wird dann wieder diese beiden Seiten zusammenführen. In dem Zusammenhang ist auch interessant, dass David, der ja erst in Hebron war, dann seinen Regierungssitz nach Jerusalem verlegt. Jetzt kann man die Frage, warum er das gemacht hat, natürlich sehr menschlich beantworten, weil das strategisch besser war. Das lag höher und das war natürlich nicht so leicht einzunehmen und das war zentral und so weiter. Das stimmt auch alles, aber ist nicht der entscheidende Grund. Der entscheidende Grund ist, dass Gott diese Stadt Zion ausgewählt hatte. Mehr als alle Städte Israels. Das steht in dem Psalm. Und deswegen ging auch David dahin. Das war die Stadt des großen Königs, wie Gott sie einmal nennt. Und damit ist nicht nur David gemeint, sondern auch der Messias, der in dieser Stadt einmal regieren wird. Aber hier ist David wieder zurückgekommen. David hat die Bundeslade wieder nach Jerusalem geholt mit Lobgesang. Und dann kommt im nächsten Kapitel, Kapitel 17, eine neue Sache. Wieder kommt etwas in seinem Herzen auf. David, es ist der Wunsch, Gott einen Tempel zu bauen. In diesem 17. Kapitel, ich habe da nur eine kurze Gliederung. Die ersten zwei Verse zeigen uns Davids Wunsch. Die Verse 3 bis 15, Gottes Antwort. Und die Verse 16 bis 27, Davids Reaktion darauf. Wir haben eine gewisse Wiederholung von der Geschichte mit der Bundeslade. Auch hier ist das, was David in seinem Herzen hat, sein Motiv, sein Beweggrund gut. Und doch, auch hier fragt er Gott nicht vorher. In dem ersten Fall mit der Bundeslade, ich will das mal ganz praktisch übersetzen, sagt Gott zu ihm: Ja, David, das ist gut, was du im Herzen hast, aber nicht so. Bei dem Tempel sagt Gott zu ihm: Ja, David, das ist gut, was du im Herzen hast, aber nicht du. Ich habe jemand anders dafür. So kann es sein, dass wir Dinge im Herzen haben, die gut sind. Gute Beweggründe, wir fragen den Herrn, oder macht der Herr vielleicht im einen Fall sagen: Ja, aber nicht so, wie du dir das vorstellst. Ich möchte es gern anders haben. Oder vielleicht wird er auch sagen: Das ist grundsätzlich gut, aber ich habe jemand anders, nicht deine Aufgabe. Wenn wir das uns hier genauer ansehen, sagt David: Siehe, ich wohne in einem Haus aus Zedern und die Lade des Bundes des Herrn wohnt unter Teppichen. Natürlich, wir verstehen David. David hat sich selbst ein Haus gebaut. Er wohnt in einem Haus mit Zedern und die Bundeslade immer noch in einem Zelt unter Teppichen. eine bessere Haltung, als sie später der Prophet Haggai einmal kritisieren muss, wo er sagt, ihr wohnt in euren getäfelten Häusern und das Haus Gottes ist wüst und leer, das interessiert keinen. Ihr lauft alle nur für eure eigenen Häuser, eure eigenen Belange. Das war nicht so bei David. Nein, er hatte schon vor, dem Herrn etwas zu bauen. Aber es wiederholt sich, wie gesagt, das Ähnliche wie bei der Bundeslade, eine gute Absicht, aber mangelnde Abhängigkeit. Und Nathan sprach zu David, tu alles, was du im Herzen hast, denn Gott ist mit dir. Selbst der Prophet Nathan lässt sich mitreißen von dieser Begeisterung. Selbst Nathan fragt Gott nicht, Nathan sagt, das ist gut, was du vorhast. Mach das, David. In jener Nacht sieht Nathan ein Gesicht. Der Herr spricht zu ihm und sagt zu ihm, Nathan, morgen früh, wenn du aufstehst, dann gehst du zu David und dann sagst du ihm, was ich darüber denke, nicht was du darüber denkst. Auch Nathan muss lernen, dass er als Prophet den Auftrag hat, Gottes Botschaft und nicht seine eigene zu verkünden. Da war er auch etwas vorschnell, dass er David sagt, ja, das ist wunderbar, dass du das so machst. Denn Gottes Antwort lautet, erstens, nicht du sollst mir das Haus zur Wohnung bauen. Es war nicht falsch, dass David den Gedanken im Herzen hatte, dass Gott doch ein Haus haben sollte. Aber Gott sagt, nicht du machst das. Das soll jemand anders machen. Er wird ihm noch sagen, dass das sein Sohn, der nach ihm kommen würde, der sollte das machen. Ich habe nicht in einem Haus gewohnt, von dem Tag an, als ich Israel herausgeführt habe, bis auf diesen Tag. Gott sagt gewissermaßen, ich bin die ganze Zeit mit diesem Volk gewandert, ohne dass ich ein Haus gefordert habe. Und ich habe auch jetzt noch keins gefordert. Der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Der wird erst dann kommen, wenn wirklich Ruhe eingekehrt ist. Das ist noch nicht der Fall. David hatte ja noch gar nicht alles erobert. Es war noch nicht wirklich Frieden und Ruhe eingekehrt. Und Gott sagt, der Zeitpunkt ist nicht jetzt gekommen. Der kommt, aber nicht in deiner Regierungszeit. Dann kommt etwas Wunderbares. Dann lässt er durch Nathan David sagen, ich tue dir kund, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Das ist gewaltig. David wollte Gott ein Haus bauen. Da sagt Gott, ich werde dir ein Haus bauen. Das Haus meint hier die Familie. Ich werde dir Nachkommenschaft geben und diese Nachkommenschaft, die wird, einer davon wird dieses Haus bauen. Gott sagt, ich habe sehr wohl gesehen den Wunsch deines Herzens und ich werde dich dafür segnen, aber deine Aufgabe ist es nicht, dieses Haus zu bauen. Wenn wir uns fragen, oder da kommt noch ein Punkt, genau, und dieser Sohn, der dann kommen würde, Davids Sohn, der wird mir ein Haus bauen. Gott lässt ihm also sagen, ich werde dir ein Haus bauen, du wirst eine Familie, Nachkommenschaft haben und aus dieser Nachkommenschaft wird einer kommen, der wird mir ein Haus bauen. So war es nach den Gedanken Gottes. Dann fragen wir uns, wusste David den Grund, warum er das Haus nicht bauen sollte? Die Antwort heißt kurz und einfach, ja, er wusste es. Er sagt es nämlich selbst. In Kapitel 28 später sagt er das mal, ich lese, ja, lesen wir es ruhig ganz. Hört mich, meine Brüder und mein Volk, ich hatte in meinem Herzen ein Haus der Ruhe zu bauen für die Lade des Bundes des Herrn und für den Schemel der Füße unseres Gottes. Und ich schickte mich an zu bauen. Aber Gott sprach zu mir, du sollst meinem Namen kein Haus bauen, denn du bist ein Kriegsmann und hast Blut vergossen. David war ein Kriegsmann, David war der König, der die Siege errungen hat. Und Salomo würde der sogenannte Friedensfürst sein. In seiner Zeit würde Frieden herrschen. Und dieser König würde dann auch einen Tempel, Gott ein Haus bauen. David und Salomo zeigen uns natürlich auch beide prophetisch Seiten des Messias, der einmal, wenn er kommen wird, in der Drangsalzeit erst noch gewisse Dinge, kriegerische Dinge sozusagen, ausführen wird, bevor dann das Reich des Friedens beginnen wird. Das wird ein wenig hier bei Ihnen vorgeschattet. Und David wusste, seine Aufgabe war eine andere. Für uns lernen wir daraus, ganz praktisch, es mag sein, dass der Herr für uns eine andere Aufgabe hat, als die, die wir uns vielleicht gerne aussuchen würden, aber das bestimmt letztlich der Herr, den Auftrag, den er gibt. Kann es vielleicht sein, dass er uns sagt, pass mal auf, für dich habe ich diesen Auftrag und das andere, was du im Herzen hast, was gut ist, da habe ich jemand anders für. Der Herr wird das zu seiner Zeit deutlich machen. Wir finden, wie gesagt, nicht viele Kriege im Buch der Chroniker, diesem Buch der Gnade. Zwei Kapitel 18 bis 20 zeigen uns einige dieser Kriege. Man kann ja nur die umliegenden Völker, Amalek, Moab, Ammon, die alle in solchen kriegerischen Auseinandersetzungen mit Israel waren. Man kann das nicht gut erkennen, die Farbe. Dieser Teil hier, der dunklere, war das Reich Davids zum Anfang und das Ganze hier war sein Reich am Ende seiner Regierung. Sieht also, dass sich da noch einiges an Ausbreitung stattfand, bevor die Landnahme abgeschlossen war. Das brauchen wir nicht unbedingt. Und damit kommen wir zu Kapitel 21, wo wir noch einmal eine entscheidende Begebenheit finden. Die Volkszählung. Hier auf der Karte sieht man den Weg, den Joab dann gegangen ist, um diese Volkszählung durchzuführen und bringt dann David das Ergebnis. Aber diese Volkszählung war schon eine schwerwiegende Sache, die Gott überhaupt nicht gut fand. Nun taucht ein gewisses Problem auf. Das kann man jetzt ganz schwierig machen, ganz theologisch kompliziert. Man kann es aber auch ganz einfach machen. Ich entschließe mich dafür, das einfach zu machen. Wie war das denn mit der Volkszählung? In 1. Chroniker steht, und Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zu zählen. In der Parallelstelle, 2. Samuel, steht, und der Zorn des Herrn entbrannte erneut gegen Israel und er reizte David gegen sie, indem er sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. In der ersten Stelle ist es Satan, in der zweiten ist es der Herr und außerdem war es Davids Sünde, die hier ihm zugerechnet wird. Nun, so ganz schwierig, wie gesagt, ist das nicht. Wir finden ja ein Vorgehen, das wir häufiger in der Bibel finden. Auf der einen Stelle, ich fange jetzt unten an, ist die Sünde im Herzen des Menschen, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens. Und dann kommt Satan, der Versucher, um daran anzugreifen, uns zur Sünde zu versuchen. Und dann gibt es die Regierungswege Gottes, der diese Dinge zulässt, verursacht, wie immer wir das ausdrücken wollen. Wir haben ein Beispiel in Hiob, das bekannteste wahrscheinlich, wo es Gott selbst ist, der Satan gewissermaßen aufmerksam macht auf Hiob. Hast du den Mann gesehen? Und wo Satan dann ihn angreifen will und wo Gott ihm das gestattet, weil in seinen Regierungswegen mit Hiob er noch zum Ziel kommen wollte, wo Gott aber Satan ganz klare Grenzen setzt, wie weit er gehen kann. Wir haben etwas Ähnliches bei Petrus. Ich denke jetzt an die Stelle, wo Petrus, das ist die Sünde in seinem Herzen, wo Petrus in Selbstüberhebung sagt, wenn alle dich verlassen, heute Nacht, ich nicht. Die anderen vielleicht, kann ich meine Hand auch nicht für ins Feuer legen, aber ich nicht. Das war die Sünde Petrus. Dann sagt der Herr, Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Da kommt auf einmal Satan ins Spiel. Und ich, sagt der Herr, habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Der Herr sagt, ich sage das mal mit meinen Worten, Petrus, ich kann dir die Erfahrung nicht ersparen. Du hast noch was zu lernen. Deswegen wird das dazu kommen. Aber ich habe dafür gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich habe da auch Grenzen gesetzt, wie weit das geht. Und ähnlich ist das hier. David hat in seinem Herzen dieses Kribbeln, sage ich mal, ich möchte auch gerne wissen, wie stark mein Volk ist. Musste er das wissen, wenn Gott auf seiner Seite war? Manche Männer Gottes haben im Alten Testament von Gideon und vielen anderen erfahren, dass wenn Gott auf unserer Seite steht, die Zahlen keine Rolle spielen. Aber David, naja, als Menschen fangen wir an zu zählen, nicht? Wäre doch ganz schön, wenn ich das wüsste. Warum war das diese Volkszählung eine Sünde? 2. Samuel 24 steht nicht in Chroniker. Damit ich die Zahl des Volkes weiß. Ich will wissen, wie stark mein Volk ist. Der Hochmut des Lebens. Zu wissen, was für ein mächtiger König er ist. Und Gott sagt, das ist nicht deine Aufgabe. Als Gott König, den Gott eingesetzt hat. Jetzt mögen wir uns fragen, warum diese demütigende Geschichte von der Zählung des Volkes hier mitgeteilt wird. Wir haben gesagt, die ganzen Fehler, die meisten Fehler Davids, kommen nicht vor im Chroniker, weil es das Buch der Gnade Gottes ist. Die stehen alle in Könige oder Samuel bei David. Aber diese Volkszählung spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte der Gnade Gottes, nämlich im Folge der Regierungswege Gottes, die jetzt einsetzen, führt die Geschichte dazu, dass der Ort entdeckt wird oder festgelegt wird, wo der zukünftige Tempel stehen soll. Das ist eine Folge dieser ganzen Geschichte. Menschlich gesprochen wäre das sonst gar nicht dazu gekommen, dass dieser Ort auf einmal festgelegt und entdeckt wurde. Da passiert etwas Merkwürdiges. Die wenigsten von uns, ich wenigstens nicht, werden in ihrem Leben eine solche Situation erlebt haben. Dass Gott dir sagt, in meinen Regierungswegen muss ich dich züchtigen und du kannst dir jetzt selbst aussuchen, wie ich das machen soll. Gott sagt zu David, dreierlei lege ich dir vor. Wähle dir eines davon, dass ich es dir tue. Das erste war 3 Jahre Hungersnot. Erste Möglichkeit. Zweite, 3 Monate hingerafft zu werden vor deinen Bedrängern, dass das Schwert deiner Feinde dich trifft. Die dritte, 3 Tage das Schwert des Herrn und Pest im Land. Die Zeit wird immer kürzer, aber die Art der Strafe schwerer. Die Pest hat in jenen Zeiten mehr Menschen hinweggerafft als das Schwert. Das war schon noch schärfer als die Feinde. Da konnte man sich ja noch wehren. Bei der Pest hatte man nicht so viele Chancen damals. Und 3 Jahre Hungersnot. Wir machen jetzt keine Umfrage, was wir wählen würden, wenn wir die Wahl hätten. Und das Interessante ist, David wählt überhaupt nicht. Was macht David? Möge ich doch in die Hand des Herrn fallen, denn seine Erbarmungen sind sehr groß. Aber in die Hand der Menschen lass mich nicht fallen. David hatte genug erlebt, in der Zeit, wo er noch nicht König war, was es bedeutet, in die Hände der Menschen zu fallen. Die Grausamkeit der Menschen, die kein Erbarmen kennen, das ist auch für uns heute kein Problem, das zu erkennen in der Welt. Aber er sagt, dann möchte ich lieber in die Hand des Herrn fallen, weil ich weiß, dass seine Erbarmungen sehr groß sind. Er wollte nicht in die Hände der Menschen fallen. Nebenbei, unser Herr und Heiland musste auch das erleben. Er wurde in die Hände der Sünder überliefert, sagt die Schrift. Das war nicht das Schlimmste. Da kamen auch noch die 3 Stunden der Finsternis. Aber trotzdem war es etwas, was einem David erspart blieb. Er beruft sich sozusagen auf die Barmherzigkeit Gottes. Er sagt, wenn Gott mich in seine Schule nimmt, dann ist er immer noch barmherzig. Menschen sind es oft genug nicht. Und so kommt es dazu, dass der Herr, dass ein Engel Gottes kommt und unter dem Volk Gericht übt, unter dem Volk Menschen sterben und die Pest kommt. Es fallen, steht in Kapitel 21, 14, 70.000 Mann, eine Riesenmenge durch die Pest. Schon vorher andere. Und dann kommt David und sagt diesen Satz: Ich bin es, der gesündigt und sehr böse gehandelt hat, aber diese Schafe, was haben sie getan? Herr, mein Gott, sei doch deine Hand gegen mich und gegen das Haus meines Vaters, aber nicht gegen dein Volk zur Plage. Hier sehen wir diesen Gedanken, den ich eben mal ansprach, dass David sich als der Hirte seines Volkes versteht. Er nennt das Volk hier diese Schafe. Was haben sie getan? Er weiß, dass durch seine Sünde das Volk in diese Lage gekommen ist. Und das bekennt er und sagt, ich habe gesündigt. Mich muss die Strafe treffen. Was haben diese Schafe getan? Und dann gebietet Gott dem Engel Einhalt. Er soll aufhören. Zu dem Zeitpunkt befindet sich dieser Engel Gottes und David auf der Tenne Ornans. Und dann sagt David, nachdem die Plage zu Ende ist, hier will ich jetzt aus Dankbarkeit Gott ein Opfer bringen. Und sagt zu dem Ornan, gib mir deine Tiere, dieses Stück Land will ich haben und dann will ich hier opfern. Das sagt Ornan, das kannst du geschenkt haben. Ich bin froh, dass das alles aufhört. Ich gebe dir das umsonst. Nein, nein, sagt David, ich will das nicht umsonst haben. Ich will das bezahlen. Und dann, auf diesem Platz, wird dann auch später das Haus Gottes gebaut werden. Da wird der Tempel stehen. Und durch diese ganze Begebenheit kommt also dieser Platz, wo David dann auch das Opfer darbringt. Da wird einmal der Tempel gebaut werden. Deswegen wird uns diese ganze Geschichte so ausführlich hier in diesem Buch mitgeteilt. Am Ende des Buches dann, in den folgenden Kapiteln, finden wir die Vorbereitung zum Tempelbau. Da sagt David nämlich, dies hier soll das Haus Gottes des Herrn sein, da auf dieser Tenne. Und dies der Altar zum Brandopfer für Israel. Aber er durfte es ja nicht bauen. Und dann sagt er, so will ich denn das Nötige für ihn bereiten. Und so bereitete David Vorrat in Menge vor seinem Tod. Er sagt in, ich habe da noch stehen, Vers 14, da wird das im Einzelnen genannt, ich lese das nur mal. Und siehe, in meiner Mühsal habe ich für das Haus des Herrn 100.000 Talente Gold und 1.000 mal 1.000 Talente Silber bereitet. Und das Kupfer und das Eisen ist nicht zu wiegen, denn es ist in Menge vorhanden. Auch Holz und Steine habe ich bereitet. Und du wirst noch mehr hinzufügen. Und Arbeiter sind bei dir in Menge. Steinhauer und Handwerker in Stein und Holz, allerlei Verständige in allerlei Arbeit. Das Gold und das Silber und das Kupfer und das Eisen ist nicht zu zählen. Mache dich auf und handle, und der Herr sei mit dir. Das sagte er zu seinem Sohn. Aber David bereitet es vor. Welch eine schöne Herzenshaltung bei diesem Mann. Dem Gott gesagt hat, du machst das nicht. Obwohl das der größte Wunsch seines Herzens war. Und Gott sagt nein. So war er doch bereit, alles zu tun, damit sein Sohn später dieses Haus bauen konnte. Ich denke, vergleichbar, wenn es auch eine andere Begebenheit ist, wenn wir an Mose denken, dem Gott auch den Herzenswunsch, den er hatte, ausgeschlagen hat. Er wollte doch gerne in das Land kommen. Er hatte dieses Volk aus Ägypten geführt. Er hat es durch die Wüste geführt. Und dann sagt Gott nein. Und Gott sagt sogar hinterher, hör mir jetzt auf davon. Die Sache ist erledigt. Aber doch, Gott in seiner Gnade geht einen ganz besonderen Weg mit Mose. Nein, er durfte nicht in das Land, weil seine Sünde schwerwiegend war. Wir mögen das vielleicht nicht sofort sehen. Ich kann mich gut erinnern, als ich mal in der Kinderstunde diese Geschichte durchgenommen habe, hat einer von den Kindern gesagt, das finde ich unfair. Ich sage, was findest du unfair? Ja, das Volk Israel, die haben da die ganze Wüstenreise nur gemurrt und da passiert nichts. Stimmt ja auch nicht ganz, aber... Und der hat nur einmal was falsch gemacht und schon darf der nicht ins Land. Ja gut, ich verstehe ja auch, dass die Kinder nicht verstehen, wie ernst das war, nicht? Dass Gott, dass Mose sagt, den Felsen schlägt, wo Gott gesagt hat, zu ihm zu reden. Der war schon einmal geschlagen worden. Er zerstört gewissermaßen das Bild. Und dann hat er gesagt, sollen wir euch Wasser aus dem Felsen bringen? Wer brachte das Wasser hervor? Und Mose sagt nein. Gott sagt, du kommst nicht ins Land. Aber dann nimmt Gott Mose mit auf den Berg. Dann zeigt er ihm das Land. Mose hat das Land gesehen in einem Umfang, den das Volk bis heute noch nicht besessen hat. Und außerdem war Mose trotzdem im Land. Bisschen später, auf dem Berg der Verklärung, im Neuen Testament, da erscheint Mose auf einmal dort auf dem Berg, der war ja im Land, wo denn sonst? Und dort erscheint er mit Elia und unterredet sich mit dem Herrn Jesus. Gottes Gnade, selbst wenn er erziehen muss, ist immer noch groß. Und hier sehen wir, dass dieser Mann, obwohl er selbst es nicht tun darf, doch Vorbereitungen trifft für den Bau des Hauses Gottes. Und er sagt in diesem Zusammenhang, wir haben das gelesen, zu Salomo, mache dich auf und handle und der Herr sei mit dir. Er ermuntert seinen Sohn, er sagt, ich durfte das nicht tun, es wird deine Aufgabe sein und ich habe schon viel vorbereitet. Mache dich auf und handle und der Herr sei mit dir. Dieses Herzensanliegen Davids. Ich denke, dass das mit ein Grund ist, warum David der Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird. Wir würden uns ja fragen, warum war er der Mann nach dem Herzen Gottes? Mit Sicherheit nicht, weil er fehlerlos war. Also David hat von Ehebruch und Mord alles Mögliche begangen. Aber er war erstens ein Mann, der Buße tun konnte. Den das Wort Gottes getroffen hat, wenn er das Licht Gottes auf ihn fiel und dann hat er Buße getan. Und das Zweite war, er war der Erste, der diesen Wunsch hatte und fragte, wo ist dieser Ort? Gott ein Haus zu bauen. In den Tagen Josuas, in den Tagen der Richter sowieso nicht und selbst in den Tagen Samuels hat das keinen interessiert, hat keiner nachgefragt. Aber hier ist ein Mann, der diesen Wunsch im Herzen hat. Ja, er darf ihn nicht selbst ausführen, aber es war eine Freude auch für Gott, dass dieser Mann alles Nötige dazu vorbereitet. In den folgenden Kapiteln, 23 bis 27, werden dann Aufgaben verteilt. Wir haben einen Teil dieser Kapitel im ersten Vortrag schon behandelt, wo hauptsächlich die Namen vorkamen. Aufgaben der Leviten, Aufgaben der Priester, Kapitel 24, Aufgaben der Sänger, Aufgaben der Türhüter, Heerführer, Staatsdiener. Das musste neu geregelt werden, sagte ich vorhin schon mal. Die Leviten hatten ja jetzt gar keine Aufgabe mehr, die sie vorher hatten. Stiftshütte aufbauen, Stiftshütte abbauen, durch die Wüste tragen, das war vorbei. Und jetzt lässt er neue Aufgaben, die in der zukünftigen Tempel zu tun waren, den Lobgesang, die Türhüter, die an den Türen wachten und weitere Aufgaben, die dort zu tun waren. Und dann, Ende dieses Buches, Ende dieses, den letzten Kapiteln, finden wir dann, dass David mehr oder weniger abtritt und dass er seinen Sohn einführt. Er sagt in Kapitel 28, von allen meinen Söhnen, denn der Herr hat mir viele Söhne gegeben, hat er meinen Sohn Salomo erwählt, um auf dem Thron des Königtums des Herrn über Israel zu sitzen. Das Bild ist, hatte kein anderes, das Bild ist ein bisschen später, das ist erst bei der Einweihung des Tempels, aber das soll Salomo sein. Aber es ist interessant, wie er hier sagt, von all meinen Söhnen, denn der Herr hat mir viele Söhne gegeben, und es waren auch viele dabei, da konnte er nicht so viel Lobenswertes darüber berichten, aber dann sagt er, der Herr, Gott, hat meinen Sohn Salomo erwählt, um auf diesem Thron zu sitzen. Das soll ihm dann ja später noch, will ihm das ja noch Adonija streitig machen, dann gibt es ja noch so einige Auseinandersetzungen, aber Gott sorgt dafür. Und wenn es hier als Gott hat ihn erwählt, dann ist das schon, gibt es auch eine interessante Vers in der Bibel, eine Vorgeschichte hat das ganze Jahr. In der Sache mit, denn Salomos Mutter war Batseba und da war ja eine Vorgeschichte. Da war die ganze Geschichte gewesen mit David, wo er mit dieser Frau seines Heerobersten, seines Offiziers Ehebruch begangen hat. Und die Sache dann, da ist David für uns auch wieder so ein Beispiel, wie wir das machen, nicht? Er versucht, die Sache zu vertuschen. Er weiß genau, dass das, was er getan hat, falsch ist. Er hat mit dieser Frau Ehebruch begangen, das Ganze hat eine Folge, die Frau ist schwanger. Dann versucht er das zu vertuschen. Dann lässt er den Uria von der Front, die waren im Krieg, er war zu Hause geblieben. Müßiggang ist aller Laster Anfang, sagt die Welt. War bei David auch so. Der stand überhaupt erst abends auf und wandelte da auf seinem Palast rum. Und jetzt lässt er den Uria kommen. Und gibt den Sonderurlaub. Weil er sich sagt, dann wird er denken, dass das Kind von ihm ist. Dann bin ich raus aus der Geschichte. Aber Uria ist mit jeder Faser seines Herzens Soldat. Und er sagt, das geht überhaupt nicht. Wenn meine Kameraden da vorne an der Front sind, kann ich doch nicht nach Hause gehen. Und er geht nicht nach Hause, sondern er bleibt auf der Treppe vor dem Königspalast liegen. Fehlgeschlagen. Dann wird David noch gemeiner und macht den Mann betrunken. Aber der betrunkene Uria ist noch gerechter als David. Es funktioniert immer noch nicht. Und dann sagt David, der muss sterben. Geht gar nicht anders, ich muss den aus dem Weg schaffen. Und dann schreibt er dem Joab einen Brief. Joab, pass mal auf, stell den mal an die Front, da wo es ganz gefährlich ist, und zieht euch zurück und so, damit er fällt. Damit begibt er sich in die Hand Joabs. Nebenbei. Aber die Sache scheint erfolgreich zu sein. Uria fällt und Joab sagt zu einem seiner Boten, hör mal, du gehst jetzt zu dem David und sagst dem, ja, wir haben die Stadt angegriffen, schwierige Situation, ganz viele in Israel sind in dieser Schlacht gefallen. Und wenn er dann ausrastet, der David, dann sag nur, Uria ist auch tot. Dann beruhigt er sich. So ist das auch. Als er ihm dann erzählt, ja, wir haben viele verloren und der Uria ist tot, ja, sagt David, das kommt im Krieg halt vor, da kann man nichts machen. Und meint, damit wäre die Sache in Ordnung, aber er war so, er hatte überall hingeguckt, nur nicht nach oben. Nicht? Und derselbe Prophet, den wir vorhin schon hatten, Nathan, muss zu ihm gehen. Also ich habe den Mann nicht beneidet um seinen Auftrag. Der Nathan geht zu David und sagt, hör mal David, ich erzähle dir jetzt mal eine Geschichte. Er war so ein Mann, der hatte ganz viele Schafe, ganz viele Rinder. Und er war ein armer Mann, der hatte nur ein Schaf, ein Lamm. Und jetzt kriegt der reiche Mann Besuch und er sagt, ich kann doch nicht von meinen tollen Schafen hier was schlachten. Und dann nimmt er das eine Schaf von dem armen Mann weg und schlachtet das und so weiter. David, unglaublich sowas, oder? Der Mann ist des Todes. Ja, wenn es darum geht, andere zu verurteilen, dann sind wir schnell dran, nicht? Und dann sagt Nathan zu ihm, David, du bist der Mann. Und dann bricht David zusammen. Dann tut er Buße und sagt, ich habe gesündigt. Und Nathan sagt ihm von Gott, Gott hat deine Sünde vergeben. Aber er hatte gesagt, dieser Mann, der das getan hat, der soll das vierfach oder erstatten. Genau das wird David tun. Vier seiner Söhne werden sterben. Das weiß David zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Und einer davon ist dieses Kind. Dieses Kind, was da geboren wird, ist nach der Geburt krank und nicht lebensfähig, ist dem Tode nah. Und David betet und ringt um dieses Kind. Aber es stirbt, der Herr nimmt es weg. Und David hört auf zu beten und zu fasten. Seine Leute verstehen das nicht. Ja, was ist mit dir los? Als das Kind noch am Leben war, da hast du sowas alles gemacht. Und jetzt, wo das Kind tot ist, jetzt würden wir erwarten, dass du dich jammerst und sonst was machst. Jetzt. David sagt, nein, das ist schon in Ordnung so. Ich werde zu ihm gehen, aber er wird nicht zu mir zurückkehren. Dieses kleine Kind, das war errettet. Da konnte er sagen, ich werde zu ihm gehen. Das sagt er nicht, als sein Sohn Absalom stirbt. Da sagt er, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Den würde er nicht wiedersehen. Aber was ich sagen wollte, jetzt, das war alles in den Regierungswegen Gottes so vorgesehen. Aber jetzt kommt die Gnade Gottes. Bathseba wird noch einmal schwanger, bekommt wieder ein Kind. Und das ist Salomo. Da steht in der Bibel, als Salomo geboren wird, und der Herr liebte den Knaben. Merkwürdiger Satz. Sonst steht er nirgendwo so in der Bibel. Aber bei Salomo steht das auf einmal. Da wird aus diesen ganzen Übungen heraus, kommt dieses Kind und dann heißt es auf einmal, Der Herr liebte diesen Knaben. Mit dem hatte Gott etwas vor. Das ist der Sohn, von dem es hier heißt, den hat Gott erwählt. Er soll auf dem Thron des Königtums des Herrn sitzen über Israel. Ein Sohn, der so ziemlich alle Könige vor ihm und nach ihm in vielerlei Weise überragte, leider eben auch am Ende seines Lebens durch die vielen Frauen, die er hatte, vom Herrn abgezogen wurde. Aber hier geht es noch um den Anfang. Gott sagt, er soll auf dem Thron sitzen und dieses Haus bauen. David hat noch einen letzten Appell an das Volk. Haltet und sucht alle Gebote des Herrn, eures Gottes, damit ihr dieses gute Land besitzt und es euren Söhnen nach euch vererbt in Ewigkeit. Er ruft das Volk noch einmal auf, Gott zu folgen, seine Gebote zu halten, weil, wie wir am Anfang gesagt haben, wenn sie das tun, war der Segen mit verbunden, wenn nicht. Damit ihr das Land besitzt, Gott hatte gesagt, wenn ihr meinem Wort gehorcht, dann werde ich euch in das Land bringen und niemand wird euch aus diesem Land vertreiben. Aber wenn ihr meinem Wort nicht gehorcht, wenn ihr euch von mir abwendet, wenn ihr euch anderen Göttern zuwendet, wie sie das tun würden, dann werde ich euch auch wieder aus diesem Land vertreiben. Und die Generation, die dieses Buch jetzt, wir haben gesehen, das wurde nach der babylonischen Gefangenschaft geschrieben, die hatten das mitbekommen, dass genau das passiert war, dass das Volk in die Gefangenschaft geführt worden war, wegen ihres Ungehorsams Gott gegenüber. Aber auch für seinen Sohn Salomo hat er noch ein Wort. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ungeteiltem Herzen und mit williger Seele. Das ist ein schönes Wort. Diene ihm mit ungeteiltem Herzen. Das ist das, was der Herr möchte. Wir haben das, glaube ich, auch in einem Gebet vorhin gesagt, dass der Herr möchte, dass wir mit ungeteiltem Herzen ihm folgen, dass unser Herz nicht geteilt ist zwischen dem Herrn und der Welt. So fing das ganze Elend der Kirchengeschichte an, wovon Offenbarung 2 und 3 uns berichtet in einem Sendschreiben an Ephesus. Eine Gemeinde, die war in einem guten Zustand. Ganz hervorragend, von außen gesehen. Ich habe mir oft gedacht, manche Gläubige, die in Thyatira oder in Pergamos oder in Sardes waren, haben vielleicht gedacht, ach, wären wir doch in Ephesus nicht. Da ist es toll. War es auch nach außen hin. Gott hat sehr vieles, was er in Ephesus anerkennt. Aber er sagt auch, ich habe etwas gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Da war das Herz nicht mehr ungeteilt. Da war noch was anders. Ein Mitarbeiter des Apostel Paulus, mit ihm gegangen auf Missionsreise. Auf einmal verlässt er ihn. Warum denn? Demas hat mich verlassen, weil er den jetzigen Zeitlauf liebgewonnen hat. Da war das Herz auf einmal woanders, die Zuneigung. Da war nicht mehr dieses ungeteilte Herz. Und das zweite mit williger Seele. Kein Pflichtbewusstsein, muss ja sein. Und Gehorsam, weil mir nichts anderes übrig bleibt, sondern willige Seele. Bereitwillig, freiwillig, mit ungeteiltem Herzen. Das wünschte er sich. Leider war das im Leben Salomos nicht immer so. Am Anfang hast du noch einen Mann, der sagt, als Gott ihm sagt, hör mal, der kriegt ja auch was vorgelegt, ne? Ähnlich wie David, aber keine Strafe, sondern Segen. Gott sagt, was soll ich dir geben? Und da sagt Salomo, weißt du, Herr, ich bin nur ein kleiner Knabe. Wie soll ich dieses Volk regieren? Weisheit brauche ich. Und Gott sagt, die bekommst du. Das andere, was du nicht haben wolltest, Reichtum, langes Leben und so weiter, das gebe ich dir auch noch. Aber es war wohlgefällig vor ihm, dass er um diese Weisheit bittet. Aber am Ende seines Lebens heißt es, da neigten seine vielen Frauen sein Herz anderen Göttern zu. Da war das mit dem ungeteilten Herz schon nicht mehr so. Und deswegen ist das auch ein Wort für uns. Weil das auch eine Sache von Entschiedenheit und von Konsequenz ist. Wie mancher hat am Anfang seines Glaubenslebens diesen Entschluss gefasst. Mit ungeteiltem Herzen will ich dem Herrn folgen. Wie lange denn? Bis so die erste Begeisterung verflogen ist? Haben wir nicht alle schon dieses Lied gesungen? Hinter mir sei keine Brücke, die zurückführt in die Welt. So haben wir angefangen. Da haben wir die Brücken abgebrochen zur Welt. Nach einigen Jahren fangen wir wieder an, Brückenköpfe zu bauen. vielleicht doch mal so ein bisschen wieder Zugang schaffen dahin, wo wir mal alles abgebrochen haben. Nein, sagt er zu Salomo, mit ungeteiltem Herzen immer dabei bleiben, nicht nur am Anfang. Mit williger Seele sollte Salomo diesen Dienst tun. Und David gab seinem Sohn das Muster der Halle des Tempels, seiner Häuser, seiner Schatzkammern, seiner Obergemächer und so weiter, was durch den Geist in ihm war. Es ist so ähnlich wie bei der Stiftshütte. Gott hatte Mose auf dem Berg das Muster gezeigt, wie die Stiftshütte sein sollte. Und dann wird das so aufgeschrieben. Wir wissen heute nicht so genau, wie das war. Alle möglichen Leute haben versucht, die Stiftshütte zu bauen. Die sehen aber nie alle hundertprozentig gleich aus, weil wir manches wissen wir einfach nicht. Aber Mose wusste das und die Israeliten wussten es auch und bauen sie. Aber hier ist ebenfalls David gibt Salomo das Muster, was durch den Geist in ihm war. Gott hat David auch noch geschenkt, selbst wenn er es nicht selbst bauen durfte, er sagt, ich zeige dir, wie das aussehen soll. Und das gibt er dann weiter an seinen Sohn Salomo. Hier ist ein schönes Bild, wo der alte David mit seinem Sohn sich über die Pläne für das Haus Gottes unterhält. Finde ich ein schönes Bild, so dieser Gedanke, dass David mit seinem Sohn über diese Pläne redet. Ob der die so gemalt hat, weiß ich ja nicht, aber er hatte das Muster an Salomo weitergegeben und dann haben sie sich darüber unterhalten. Wie schön wäre das, wenn wir als Gläubige, Ältere und Jüngere gemeinsam uns über neutestamentlich natürlich, über das Haus Gottes und was Gott so darüber denkt, unterhalten können. So in dieser Vertrautheit wie diese beiden, wo er sagt, guck mal, so hat Gott mir das gezeigt. So sollst du das machen. So soll das aussehen. So stellt sich Gott das vor. Das ist etwas, was Gott wohlgefällig ist, wenn wir seine Gedanken über das Haus Gottes, auch jetzt im Neuen Testament, verstehen und versuchen umzusetzen in die Praxis unseres Lebens. Kapitel 29, das letzte Kapitel, haben wir dann die letzten Taten Davids und seinen Tod. Da finden wir, dass nicht nur David für diesen Tempel etwas gegeben hat. Dieses Beispiel Davids, das zieht andere mit. Das ist auch etwas, was du immer wieder in der Geschichte des Volkes Gottes finden wirst. Wenn da jemand ist, der mit der Entschiedenheit dem Herrn folgt, dann zieht das andere mit. Wer hat denn den Mauerbau letztlich hervorgerufen? War es nicht ein Nehemia, der mit seiner Energie auch andere mitgezogen hat? Und hier ist das auch so. David hat das getan. Jetzt heißt es, die Obersten zeigten sich bereitwillig. Gaben für die Arbeit des Hauses Gottes. Bereitwillig. David hat nicht gesagt, hast du auch was gegeben? Die taten das von selbst. Und das Volk freute sich über ihre Bereitwilligkeit. Denn mit ungeteiltem Herzen zeigten sie sich bereitwillig für den Herrn. Und auch der König David freute sich mit großer Freude. Da haben wir genau das auch, was er Salomo gesagt hat. Mit ungeteiltem Herzen taten die das. Bereitwillig für den Herrn, mit williger Seele waren sie sozusagen angesteckt worden von Davids Begeisterung für dieses Haus. Und auch sie gaben etwas für dieses Werk. Für viele Dinge im Werk des Herrn braucht man auch materielle Dinge. Geht nicht anders. Und auch da gibt es die Möglichkeit, dem Herrn zu dienen, indem man von dem, was man hat, weitergibt für die Arbeit im Werk des Herrn. Und da macht David noch eine schöne Aussage. Er sagt, David pries den Herrn vor den Augen der ganzen Versammlung. Und dann sagt er denen, wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir vermögen, auf solche Weise freigebig zu sein. Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. David bildet sich auf seine Großzügigkeit überhaupt nichts ein. Er sagt, das sind nicht wir. Wer sind wir, dass wir so freigebig sein können? Letztlich kommt doch alles von Gott. Woher haben wir das denn? Alles, was wir an materiellen Dingen besitzen, haben wir, weil der Herr uns das gegeben hat, weil der Herr uns das anvertraut hat, dass wir es verwalten für ihn. Und er sagt, von dir kommt alles, aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Gott nimmt das an, was er selbst bewirkt hat. Das ist im Werk des Herrn in allem, ob das materiell oder geistlich ist, immer so. Der Herr wird einmal im Dienst für ihn das anerkennen, was er selbst bewirkt hat. Das ist nicht unser Verdienst. Wenn er einmal sagen wird zu einem Knecht, wohl, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, dann ist es doch das, was er uns gegeben hat. Die Talente, die hat er verteilt und er erwartet von uns, dass wir sie in Treue verwalten. Und dann wird er das anerkennen, was er selbst bewirkt hat. Und das ist auch das, was David hier sieht. Wir kommen dann langsam zum Ende. Und Salomo setzte sich auf den Thron des Herrn als König an seines Vaters Statt. Und er hatte gelingen und ganz Israel gehorchte ihm. So beginnt die Herrschaft Salomos, wie sie uns hier im ersten Buch der Chroniker eingeführt wird. Er nimmt den Thron an der Stelle seines Vaters ein. Hier im Buch der Gnade wird das so einfach geschildert. Wir wissen aus den anderen Büchern, war nicht ganz so einfach. Da sollte eigentlich jemand anders König werden und dann muss der David, der schon fast gestorben ist, da kommt Batseba nochmal und Nathan kommt und Benaja und sagen, hör mal, der Adonija will sich da zum König ausrufen lassen und dann müssen sie ganz schnell noch den Salomo vorher salben, damit das nicht schief läuft. Aber hier wird das einfach so dargestellt. Er setzte sich auf den Thron seines Vaters, ganz Israel gehorchte ihm. Diesen Aufstand, den es gab, da waren ja auch Anhänger bei, also ganz Israel war es ja nicht. Es gab ja auch die, die erst dagegen waren, die aber hier sich ihm unterwerfen. Letztlich unterwerfen sie sich ihm alle, freiwillig oder gezwungen. Das wird übrigens im Tausendjährigen auch so sein. Da wird es auch solche geben, die das mit Schmeichelei tun. Aber das finden wir auch hier vorgebildet. Und dann heißt es, und er, das ist David, starb in gutem Alter, satt an Tagen, Reichtum und Ehre, und Salomo, sein König, wurde König an seiner Statt. David beendet also in diesem Buch sein Leben, ein langes Leben, zur Ehre des Herrn, in gutem Alter. Manche waren viel früher gestorben. Er hatte seinen Dienst erfüllt. Das heißt einmal von David, dass er durch die Gnade Gottes, steht im Neuen Testament, Apostelgeschichte irgendwo, dass er durch die Gnade Gottes seiner Generation gedient hatte. Und das ist das, was wir auch tun, durch Gottes Gnade. Wir leben in anderen Zeiten, aber Gott möchte, dass wir jetzt der Generation, wo wir drin leben, dem Herrn dienen möchten, so wie er uns das vorstellt. Damit komme ich zum Schluss, ohne überzogen zu haben, glaube ich. Gut, David nochmal am Ende seines Lebens, Salomo. Aber ansonsten bin ich jetzt zu Ende gekommen. Wir sehen also in diesem ersten Buch der Chroniker, das wir betrachtet haben, im ersten Vortrag haben wir gesehen, ganz viele Geschlechtsregister und trotzdem, da ist irgendwas drin, auch für uns. Und wenn uns dann die Geschichte Davids hier gezeigt wird, dann ist es die Geschichte der Gnade Gottes mit diesem Mann, die uns gezeigt wird. Wir wissen aus anderen Stellen, dass Gott uns auch die Fehler der Männer Gottes nicht verschweigt, damit wir davon lernen. Aber hier zeigt Gott uns in diesem Buch, wie er in Gnade und Erbarmen mit David zu seinem Ziel kommt. Dankeschön.